Wir wollen euch gerne unseren Werbepartner für diese Folge vorstellen. Das ist Babbel, eine Sprachlern-App, mit der ihr 14 verschiedene Sprachen lernen könnt. Zum Beispiel Russisch, Schwedisch, Türkisch oder auch Indonesisch.
Ja, du triffst da gerade einen wunden Punkt bei mir. Ich werde ja in ein paar Wochen 30 und habe mir eigentlich vor ein paar Jahren vorgenommen, so, bis ich 30 bin, da spreche ich fließend Englisch, Spanisch, Italienisch und Französisch.
Ja, okay, aber ich kenne dich ja eigentlich. Also, hast du nicht geschafft, oder?
Nee, also da müsste ich schon über Nacht noch Französisch lernen, damit das klappt. Aber alles gut, ich bin jetzt nicht super frustriert, weil ich habe gemerkt, Französisch ist einfach nicht meine Sprache. Also so 10 Buchstaben schreiben und dann nur 3 aussprechen, finde ich blöd. Aber ich bin wieder voll motiviert, Italienisch zu lernen und ich bin da auf einem ganz guten Weg mit Babbel.
Na guck, und ein paar Wochen hast du ja auch noch bis zu deinem 30. Geburtstag. Vielleicht bist du ja bis dahin dann doch fließend unterwegs.
Bestimmt. Nee, aber jetzt mal im Ernst. Ich habe zumindest das Gefühl, das bringt echt was. Weil eine Lektion in der App, das sind so 10 oder 15 Minuten, das kriege ich echt immer irgendwie hin, jeden Tag. Ob jetzt mal kurz in der Mittagspause, auf der Arbeit oder abends im Bett. Und ich lerne da jetzt nicht nur so sinnlose Sätze wie meine Katze trinkt keinen Wein, sondern echt so kleine Gespräche, also echte Dialoge.
Ja, das ist auch voll sinnvoll. So nach der nächsten Tankstelle fragen, einen Wein bestellen, in der Apotheke erklären, dass man Kopfschmerzen hat. Das sind ja Sachen, die man wirklich braucht. Also das ist schon wirklich gut.
Und ich habe auch das Gefühl, dass meine Aussprache jetzt nicht komplett für die Tonne ist, weil ich kann das üben mit einer KI-Spracherkennung.
Was ich auch ganz cool finde, ist, dass du eben nicht nur diese kleinen Lektionen hast und Gespräche, sondern auch noch Videos, Spiele oder ja sogar Podcasts wie hier. Und das ist halt richtig gut, weil wir ja alle anders lernen.
Ja, mag ich auch. Vor allem, weil ich echt das Gefühl habe, so ein bisschen, so ein un po' di italiano ist bei mir wieder aufgefrischt und es macht halt auch einfach Spaß.
Ist halt auch nicht Französisch. Ich mag jetzt auch Französisch nicht so super gerne. Aber ich könnte mir gut vorstellen, mal Schwedisch zu lernen. Ich habe nämlich eine Freundin, die da wohnt und ich bin immer total neidisch drauf, dass sie das mittlerweile fließend spricht. Wenn ihr auch mit Babbel eine neue Sprache lernen wollt, vielleicht endlich mal Englisch für den Job oder vielleicht Holländisch für den nächsten Urlaub, dann zahlt ihr mit unserem Code ENIGMA, E-N-I-G-M-A, nur 6 Monate und bekommt weitere 6 Monate kostenlos obendrauf.
Ja, 6 Monate zahlen und dann halt ein ganzes Jahr mit eurem Babbel-Abo lernen. Der Code ENIGMA ist bis zum 31.10. gültig. Könnt ihr auf babbel.com/audio einlösen. Wir packen euch den Code und den Link und natürlich alle Infos auch nochmal in unsere Shownotes.
Und als sie wimmert und sagt, das tut weh, das tut weh, soll Wladimir ihr nur geantwortet haben, gut so.
Ohne Bewährung. True Crime von hier.
Hi und herzlich willkommen zu Ohne Bewährung, einem Podcast von Audio West und den Ruhrnachrichten. Ich bin Nora Wager.
Und ich bin Alicia Theisen. Und in unserem Podcast, da sprechen wir über echte Verbrechen hier aus der Umgebung, also dem Ruhrgebiet, und die Gerichtsprozesse dahinter. Und deswegen ist auch heute wieder bei uns unser Gerichtsreporter Martin von Braunschweig. Hi Martin.
Hallihallo.
Heute müssen wir am Anfang der Folge unbedingt wieder eine Triggerwarnung aussprechen, weil wir sprechen heute über sexuelle Gewalt gegen Frauen. Und es geht um 2 Taten aus dem Jahr 2012 und um 2 weitere Vorfälle, die dann 2019 in Bergkamen und Kamen passiert sind und die dann später zu einem Prozess halt vor dem Dortmunder Landgericht geführt haben.
Ja, wir werden natürlich so wenige Details wie möglich schildern von diesen sexuellen Übergriffen. Trotzdem unser Rat, wenn ihr schon wisst, dass euch dieses Thema einfach emotional viel zu sehr abverlangt, dann lasst diese Folge vielleicht besser aus, denn wir werden nicht daran vorbeikommen, bestimmte Einzelheiten dann eben doch zu erwähnen und wir möchten nicht, dass eine oder einer von euch sagt, ja, wenn ich das vorher gewusst hätte, dann hätte ich diesmal gar nicht erst reingehört.
Mit der Warnung im Hinterkopf kommen wir dann zu dem Fall, den wir heute besprechen wollen. Kommen wir zu Wladimir D. aus Bergkamen. Und das gleich vorweg, Wladimir heißt nicht wirklich so. Wir haben seinen Namen geändert und auch die Namen der betroffenen Frauen und der anderen Zeuginnen und Zeuginnen, die sind nicht echt. Es soll einfach um den Fall und die Straftat gehen und nicht um die Personen.
Ja, am 12. August 2019, da kreist ein Polizeihubschrauber über Bergkam. Und wer Bergkam kennt, der weiß, das ist ungewöhnlich und das fällt entsprechend vielen Menschen auf. Am Boden ist eine Hundestaffel im Einsatz und natürlich auch viele Streifenwagen, weil die Polizei sucht nach Wladimir. Eine Bekannte hat ihn am Tag davor wegen Vergewaltigung angezeigt. Und die Polizei sucht nach Wladimir sogar mit einem Bild und dem vollen Namen.
Während der Verhandlung gibt es immer wieder Hinweise von Zeugen, die bei der Polizei ankommen. Da wollen zum Beispiel mal zwei Passanten ihn in Bergkam gesehen haben. Doch auch mit dem Hubschrauber kommt die Polizei Wladimir nicht hinterher. So schnell er angeblich auftaucht, so schnell ist er dann auch wieder weg.
Erst am 14. August, also zwei Tage nach Start der Fahndung, hat die Suche ein Ende. Wladimir spricht am Bahnhof in Senden, also im Münsterland, eine Frau an. Er hat keine Schuhe an, sein Fahrrad hat einen Platten und er fragt nach Geld. Und die Frau, die sagt dann später, ich hätte den Jungen fast mit zu mir nach Hause genommen. So leid hat er mir getan.
Vor dem Bahnhof wird Wladimir dann aber auch noch von Passanten erkannt. Die rufen die Polizei und zwei Beamte können ihn dann festnehmen, ohne dass er groß Gegenwehr leistet. Er sagt vielmehr zu ihnen, Mann, ich bin froh, dass das endlich jetzt zu Ende ist. Und er sagt außerdem, ich werde es im Knast echt schwer haben. Die Polizisten wissen im ersten Moment, in diesem Moment noch nicht so richtig, wie sie diesen Satz verstehen sollen.
Ja, warum Wladimir genau das sagt, also dass er es im Knast echt schwer haben wird, da kommen wir später zu, weil erstmal müssen wir noch ganz, ganz viel anderes klären und erzählen.
Gucken wir uns diesen jungen Mann mal genauer an. Also Wladimir ist bei seiner Festnahme 25 Jahre alt. Er ist eigentlich ein ziemlich unscheinbarer Typ. Schlank, nicht besonders groß, hat ein freundliches Lächeln. Und er behauptet, dass er nie Probleme damit gehabt hat, Frauen kennenzulernen und sie wohl auch ziemlich schnell ins Bett zu kriegen. Ob das so stimmt, das wissen wir natürlich nicht.
Ja, seit seiner Jugendzeit hat Wladimir immer wieder Beziehungen mit gleichaltrigen Frauen. Eine dieser Beziehungen geht sogar über mehrere Jahre. Was aber die meisten Frauen, mit denen er zuletzt Kontakt hatte, nicht wissen, ist, dass Wladimir schon fast 4 Jahre im Gefängnis gesessen hat. Und zwar wegen zweifacher Vergewaltigung. Diese beiden Vergewaltigungen, die waren natürlich in dem Prozess am Dortmunder Landgericht, von dem wir eben schon erzählt haben, Thema. Und deswegen können wir jetzt so genau darüber berichten.
Wir müssen dafür ein Stück zurückgehen ins Jahr 2012. Wladimir war da 18 Jahre alt und er hat im Juli und August 2012 zwei Jugendlichen sexuelle Gewalt angetan.
Die erste war 17 Jahre alt. Er hat sich mit ihr in ihrem Kinderzimmer in Nottuln getroffen. Er selbst, der hat da schon in einer Jugendeinrichtung gewohnt in der Nähe, weil seine Eltern mit ihm komplett überfordert waren. Die Eltern des Mädchens, die waren an diesem Tag nicht zu Hause. Wladimir hat die Musik angemacht, aufgedreht und dann versucht, das Mädchen zu küssen. Und die hat am Anfang auch mitgemacht, weil Küssen war für sie okay. Wladimir hat dann aber weitergemacht. Er hat versucht, das Mädchen auszuziehen. Und da hat sie ihm dann ganz eindeutig gesagt, ey, stopp, das will ich nicht, das geht mir hier zu weit.
Ja, Wladimir hat aber nicht aufgehört. Im Urteil hieß es später, dass er sich mit seinem ganzen Körpergewicht auf diese Jugendliche draufgelegt hat und sie sich deshalb auch nicht wehren konnte. Und er hat sie dann vergewaltigt und ist danach einfach aufgestanden, ist zur Tür rausgegangen und mit dem Fahrrad weggefahren.
Die 17-Jährige, die ist natürlich sofort zur Polizei gegangen und hat zusammen mit ihren Eltern Anzeige erstattet. Es lief also schon ein Ermittlungsverfahren gegen Wladimir, als er ein paar Wochen danach die zweite Tat verübt hat.
Ja, dieses zweite Mädchen war erst 14 Jahre alt. Wie sie Wladimir kennengelernt hat, das wissen wir nicht. Jedenfalls hat auch sie ihn mit zu sich nach Hause genommen. Auch hier waren die Eltern nicht da, dafür aber anfangs noch die Schwester des Mädchens und deren Freund. Wladimir hat dann so lange gewartet, bis diese beiden endlich gegangen sind. Und dann ist im Grunde genau dasselbe passiert wie ein paar Wochen zuvor.
Auch in diesem Fall hat das Mädchen die ersten Küsse noch erwidert. Als Wladimir dann aber immer aufdringlicher wurde, hat sie dann auch gesagt, hör bitte auf, ich möchte das nicht. Aber Wladimir war das wieder total egal und natürlich war er ihr auch körperlich wieder überlegen und dann hat er die 14-Jährige in ihrem Bett vergewaltigt. Die Jugendliche, die wurde dabei ziemlich schwer verletzt, weil Wladimir wirklich total brutal und rücksichtslos war. Als sie vor Schmerzen geschrien hat, da hat er einfach den Mund zugehalten.
Ja, und als alles vorbei war, da hat er sie ins Wohnzimmer gezerrt und da mit Kleidungsstücken an den Esstisch gefesselt. Er hat ihr auch noch ein T-Shirt in den Mund gestopft, damit sie nicht schreien kann. Und danach hat er in aller Seelenruhe das Haus nach Wertgegenständen durchsucht. Er hat ein Smartphone mitgenommen, ein Notebook, ein bisschen Bargeld und schließlich dann auch den Hausschlüssel. Damit hat er die 14-Jährige, die immer noch gefesselt und geknebelt war, eingesperrt. Und sie konnte sich dann aber zum Glück befreien und über den Balkon nach draußen klettern.
Das sind wirklich zwei richtig, richtig krass heftige und brutale Fälle. Vor allem, wie rücksichtslos er war und in dem jungen Alter schon. Wir haben eben schon gesagt, für die beiden Taten ist Wladimir Ende 2012 zu 3,5 Jahren Jugendhaft verurteilt worden. Er hat diese Strafe bis auf den letzten Tag verbüßt und er hat aber auch im Gefängnis schon mit einer Therapie angefangen.
Ja, das mit der Therapie wurde vor Gericht in Dortmund auch noch einmal ausdrücklich erwähnt. Und darin wurde auch klar, dass Wladimir schon als Kind immer wieder auffälliges Verhalten gezeigt hat. Er hat ganz früh angefangen zu klauen, ist manchmal grundlos total ausgerastet. Wirkliche Gewalttaten gegen andere Personen, die gab es anfangs noch nicht. Wenn er wütend war, hat er eher Gegenstände demoliert. Ich kann mich erinnern, einmal zum Beispiel die Couch seiner Eltern, die hat er mit einem Messer komplett zerschnitten.
Zu dieser ganzen Geschichte gehört aber auch, dass Wladimirs Eltern alles andere als einfach waren. Die Mutter war Alkoholikerin, der Vater Alkoholiker. Und Wladimir musste oft auf seine beiden deutlich jüngeren Schwestern aufpassen, weil Mutter und Vater, ja, besoffen in der Ecke lagen.
Eine Psychiaterin hat mal über Wladimir gesagt, der Junge hat überhaupt keine Stabilität vermittelt bekommen in seiner Kindheit. Und diese frühen Prägungen, die sind im Grunde hauptverantwortlich für seine innere Zerrissenheit, so hat sie das ausgedrückt. Er ist auf der einen Seite total verletzlich, der klammert, er sehnt sich nach Zuneigung. Auf der anderen Seite fühlt er sich aber auch sehr schnell abgelehnt und reagiert dann wütend und gereizt.
Das passt also irgendwie alles ins Bild, auch mit den Straftaten, die er dann schon als Jugendlicher war, ja, der im Prinzip noch verübt hat. Anfang 2016 wurde er aus dem Gefängnis entlassen. Doch auch wenn er seine Strafe voll verbüßt hat, konnte man ihn jetzt natürlich nicht einfach wieder so auf die Straße lassen. Ein Gericht hat deshalb mehrere Maßnahmen angeordnet. Wladimir musste in eine betreute Wohngruppe nach Kamen ziehen. Er musste sich regelmäßig mit einem Bewährungshelfer treffen und er durfte keine Drogen nehmen und keinen Alkohol trinken. Und er sollte seine Gewalt- und Sexualtherapie abschließen. Wie hat es denn geklappt, Martin? Hat er sich daran gehalten? Also war er irgendwie ein vorbildlicher Entlassener?
Na, also vorbildlich würde ich ihn nicht nennen. Ich würde eher sagen, er hat sich mehr schlecht als recht an diese Auflagen gehalten. Also diese Auflagen, die wirklich wichtig waren, wo ihm dann richtig Ärger gedroht hätte, die hat er erfüllt. Das andere hat er dann auch gerne mal so ein bisschen schlabbern lassen, Termine mit seinem Bewährungshelfer verschoben oder einfach unentschuldigt nicht wahrgenommen. Die beiden Hauptprobleme waren eigentlich, dass er erstens keinen Bock auf diese Therapie hatte, weil er sich ja eigentlich selber für völlig in Ordnung gehalten hat und das für ihn dann einfach nur Zeitverschwendung war. Er wollte lieber arbeiten gehen, er hatte im Gefängnis eine Ausbildung zum Tischler gemacht und nach seiner Haftentlassung auch einen Job gefunden als Küchenmonteur. Und das zweite Problem war, er hatte in dieser Wohngruppe, in dieser Einrichtung, in der er untergekommen ist, natürlich Kontakt mit vielen anderen jungen Frauen und Männern. Und man kann sich vorstellen, wer da lebt, der hat auch so seine Probleme, die er mit sich rumschleppt. Diese Leute, die waren auch labil, die hatten auch keine einfache, ich sag mal in Anführungsstrichen normale Kindheit gehabt. Und unter diesen jungen Frauen, die er da kennengelernt hat, hat Wladimir dann sehr schnell neue Sexualpartnerinnen gefunden und einmal auch eine Frau, mit der er eine längere Beziehung aufgebaut hat.
Ja, und mit dieser Frau, da hat er dann schließlich 2019 diese Einrichtung verlassen. Die beiden sind nach Bergkamen gezogen. Die Frau hatte einen Sohn aus einer früheren Beziehung und Wladimir soll sich eigentlich ganz gut um den Jungen gekümmert haben. Aber trotzdem gab es jetzt, wo man plötzlich für alles wieder selbstverantwortlich war, raus aus dieser Einrichtung, regelmäßig Streit. Zumindest wusste aber seine Partnerin von seinen Vorstrafen, das muss man hier dazu sagen.
Das hätte Wladimir ihr aber auch wirklich ziemlich schlecht verheimlichen können, sag ich mal. Denn neben diesen ganzen gerichtlichen Maßnahmen, die wir eben schon aufgezählt haben, Wohngruppe, Therapie, keine Drogen und so weiter, wurde bei der Haftentlassung noch eine ganz wichtige weitere Entscheidung getroffen.
Wladimir wurde nämlich in ein spezielles Programm aufgenommen, das sich an, ja, NRW-weit ist das, was sich an entlassene Sexualstraftäter richtet. Das Programm heißt KURS und das ist eine Abkürzung für das Konzeption zum Umgang mit rückfallgefährdeten Sexualstraftätern. Gut, dass die Abkürzung so griffig ist.
Ja, wir können uns das ja mal kurz an dieser Stelle angucken. Dieses Projekt KURS ist im Jahr 2010 gestartet, also das gibt's jetzt seit, ja, 14 Jahren. Und das Ziel ist es, Sexualstraftäter im Blick zu behalten, nachdem sie aus der Haft oder aus dem Maßregelvollzug entlassen worden sind. Natürlich haben diese Menschen ein Recht darauf, wieder frei leben zu können, wenn sie ihre Strafe verbüßt haben. Aber das Land NRW sagt auch, genauso hat die übrige Bevölkerung ein Recht darauf, vor Sexualstraftätern geschützt zu werden. Und es steht nun mal leider fest, dass viele Sexualstraftäter erheblich rückfallgefährdet sind. Konkret befassen sich drei Ministerien mit dem Projekt. Das Justizministerium als, ja, übergeordnete Behörde, das Innenministerium, weil es für die Polizei zuständig ist, und das Gesundheitsministerium als Fachbehörde für die Forensik, so heißt das so schön. Die teilen alle in Frage kommenden Straftäter in drei Risikogruppen ein. Dazu wird geguckt, was genau hat dieser Mensch gemacht? Hat er bei der Tat körperliche Gewalt angewendet? Liegt eine psychische Erkrankung vor? Wie alt war er bei der ersten Tat und wie alt ist er jetzt? Und gibt es schon einschlägige Vorstrafen? In die Risikogruppe A kommen alle, bei denen es jederzeit zu einem Rückfall kommen könnte. In die Gruppe B kommen die weniger schweren Fälle, bei denen gewisse stabilisierende Faktoren vorhanden sind, die aber schon immer noch rückfällig werden könnten, wenn die dann wegfallen, die stabilisierenden Faktoren. Und die Gruppe C, die umfasst dann halt alle, die nicht A oder B sind. Nach der Entlassung wird also die Polizeibehörde, die für den Wohnsitz des Straftäters zuständig ist, informiert. Und die Polizei, die fährt dann da ab und zu vorbei und spricht mit den Menschen. Es geht nicht um Überwachung, sondern nur darum zu zeigen, wir haben dich auf dem Schirm, mach bloß keinen Scheiß.
Wladimir, der wird in die Risikogruppe B eingestuft. Also man geht davon aus, ja, der könnte schon noch rückfällig werden, aber im Moment ist es ganz stabil bei ihm im Leben. Das war, wie gesagt, bei seiner Entlassung Ende 2016. Wir können also davon ausgehen, dass er bis zu seinem Umzug nach Bergkamen Anfang 2019 schon einige Besuche von den Kursbeamten der Polizei bekommen hat. Und deswegen wird seine Freundin auch ganz genau wissen, was er für Straftaten verübt hat. Das hätte er gar nicht geheim halten können.
Ja, wir haben ja eben schon gesagt, in Bergkamen, in der gemeinsamen Wohnung, da gibt's dann häufig Streit. Wladimir kifft damals sehr viel und sehr, sehr regelmäßig und das passt seiner Freundin überhaupt nicht. Erst recht nicht, weil sie ja diesen kleinen Jungen hat, der nicht mit Drogen in Berührung kommen soll.
Irgendwann eskaliert dann eine dieser Auseinandersetzungen dermaßen, dass Wladimir rausgeschmissen wird. Seine Freundin sagt ihm, raus hier, hau ab, such dir eine eigene Wohnung, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Das mit der eigenen Wohnung, das ist aber natürlich gar nicht so einfach. Vor allem aber hat Wladimir überhaupt keine Lust darauf, sich jetzt hier was Eigenes zu suchen. Wahrscheinlich, weil er hofft, ach, die kriegt sich schon wieder ein und dann geht alles so weiter wie bisher.
Ja, wir sind jetzt im August 2019 angekommen. Wladimir hat aktuell keinen Job und auch keine Wohnung, sondern nur einen Schlafplatz. Und er fährt jeden Tag viel mit dem Fahrrad durch die Gegend. Damit will er sich so ein bisschen ablenken. Und er guckt auch immer, wo sind Leute, von denen ich vielleicht ein bisschen Gras schnorren kann? Denn das Kiffen, das hat er nicht aufgegeben, trotz des heftigen Streits. Unser Werbepartner für diese Folge ist Koro. Ich habe da jetzt zum ersten Mal bestellt und schon da durch den Shop zu scrollen, das hat so Bock gemacht, weil es halt alles so geil klingt. Pistazienmus, Schokogranola, diese ganzen Snacks, Nüsse, getrockneten Früchte, die man bei Koro halt bestellen kann. Und es schmeckt halt auch echt so gut, wie es klingt, leider.
Ja, total. Mein Favorit sind ja die getrockneten Mangos. Ich finde, die sind wirklich der perfekte Snack für zwischendurch. Ich esse die immer, wenn ich hier arbeite und Texte schreibe, dann habe ich die immer so auf dem Tisch stehen, weil die halt auf der einen Seite, natürlich halten die sich, aber sie sind trotzdem so richtig frisch und schmecken einfach, als würde man in eine Mango beißen. Also das ist wirklich mein Go-To-Snack für die Arbeit.
Boah, klingt geil. Also ich habe vor allem Sachen fürs Frühstück bestellt, weil ich bin halt gar nicht so die Süße. Also so Nutella-Brot zum Frühstück oder Croissant mit Marmelade, das gibt mir wirklich null. Aber ich esse gerne so ein Müsli mit Früchten. Und dafür habe ich mir so verschiedene Muse bestellt. Heißt das Muse? Ist der Plural von Muse? Muse. Muses?
Keine Ahnung, wirklich nicht. Und dabei mache ich ja auch noch was mit Worten beruflich. Ich weiß es aber auch nicht.
Mousse-Sorten. Also ich habe auf jeden Fall Cashew-Mousse bestellt, Mandelmousse, Pistazien-Mousse. Und das ist halt einfach alles nur geil, weil das gibt richtig Geschmack, ist halt auch cremig und trotzdem nicht so quietschsüß.
Finde ich auch total lecker. Am geilsten finde ich dann tatsächlich sogar das Mandelmus und dann einfach irgendwie einen Apfel klein schneiden und den da rein dippen. Ein richtig cooler Snack für abends einfach auf die Couch. Gerade im Sommer finde ich das viel, viel leckerer, wenn man dann so einen fruchtigen Snack hat. Hast du denn einen Liebling? Also welches ist dein Lieblingsmus-Sorte?
Cashew. Also ich finde die tatsächlich alle lecker, die ich schon probiert habe, aber Cashew ist echt meine Nummer eins. Also wenn ich das so snacken würde, wie du gesagt hast, einfach mit Apfel, boah, ich glaube, dann wäre das Glas so nach einer Woche leer und das ist schon so ein 500 Gramm Moppet.
Ja, das finde ich auch ganz cool an Koro, dass du halt diese großen Verpackungen hast und dann halt auch dementsprechend nicht so viel Verpackungsmüll und natürlich auch sehr viele leckere Sachen.
Voll, hat aber auch einen Nachteil. Nora? Ich habe mir auch noch den Schoko-Brezel-Snack bestellt. Sind wir wieder beim Thema, dass ich nicht so süß mag. Also das sind halt so kleine Kugeln, da drumrum ist Schokolade und innen drin Salzbrezel. Und die Dinger sind unnormal lecker. Also ich bin richtig süchtig danach. Und ich habe einfach 1 Kilo davon zu Hause. 1 Kilo.
1 Kilo hast du bestellt bei Koro. Wie viel ist noch da? Wie viel kannst du zur nächsten Aufnahme mitbringen? Weil das klingt wirklich, wirklich lecker.
Darüber möchte ich nicht reden, aber ich bin ehrlich, hätte ich irgendwo eine kleinere Packung gekauft, wäre die halt direkt weggegessen und ich wäre wieder losgerannt. Also ich finde das auch ganz gut mit den großen Packungen und es sind schon noch so ein ganz paar Schokobrezelbällchen über. Ich weiß nicht, ob sie bis zur nächsten Podcast-Aufnahme reichen.
Ich hoffe, es sind dann noch ein paar da und wenn ihr jetzt auch sagt, boah, das klingt wirklich richtig, richtig lecker und wenn ihr bei Koro bestellen wollt, dann haben wir natürlich einen Code für euch. Mit dem Code ohne Bewährung, alles groß geschrieben und Bewährung mit AE, bekommt ihr 5% Rabatt auf eure nächste Koro-Bestellung.
Ja, könnt ihr euch mal durchklicken durch den Shop, die ganzen Nüsschen und Trockenfrüchte, Mousse oder wie auch immer und Snacks. Den Link zum Shop und natürlich auch unseren Code ohne Bewährung, den packen wir euch auch nochmal in unsere Shownotes.
Aber er muss ja trotzdem irgendwo schlafen und das macht er dann eine Zeit lang entweder auf dem Dachboden oder im Keller des Hauses, wo auch die gemeinsame Wohnung der beiden war. Ob die Frön was davon mitkriegt, wissen wir nicht, aber im Endeffekt spielt es ja auch keine Rolle.
Ja, in diesem August kommt es innerhalb von 2 Tagen zu 2 Vorfällen. Wir können an dieser Stelle bewusst nicht sagen zu 2 Sexualstraftaten oder zu 2 Vergewaltigungen, denn in einem Fall wird Wladimir später vom Dortmunder Landgericht freigesprochen. Wir müssen also an dieser Stelle ganz klar sagen, in diesem einen Fall gilt die Unschuldsvermutung. Die Richter haben Wladimir freigesprochen, weil sie gesagt haben, die Aussage dieser Zeugin, die war uns dann doch zu widersprüchlich, zu wechselhaft und auf eine solche Aussage wollten wir keine Verurteilung stützen.
Wir wollen euch diesen Fall aber trotzdem erzählen. Einmal so, wie ihn die betroffene Frau geschildert hat und einmal so, wie Wladimir das vor Gericht erzählt hat. Denn um den ganzen Fall zu verstehen, muss man einfach wissen, was da passiert ist.
Ja, die Frau, um die es jetzt geht, die kannte Wladimir schon aus seiner Zeit in der Kamener Wohngruppe. Da hat er ja nach seiner Haftentlassung gewohnt und als er ausgezogen ist, wohnte die Frau auch immer noch da. Die beiden haben ab und zu Kontakt über Instagram oder WhatsApp. Mehr aber auch nicht. Auch deshalb nicht, weil die Frau einen festen Freund hat. Wir nennen sie jetzt an dieser Stelle mal Chantal.
Am 10. August 2019, da schreibt Chantal Wladimir und fragt ihn, ob er sie vielleicht nach Hause begleiten kann. Es ist schon spät, sie ist noch draußen, zusammen mit mehreren Freundinnen und Freunden. Sie wollen jetzt aber nach Hause und Chantal, die hat keine Lust, allein durch die Dunkelheit bis nach Kamen zu laufen. Kann man ja auch irgendwie verstehen.
Wladimir schreibt ihr zurück, überhaupt kein Problem, geht klar. Die beiden treffen sich dann in der Innenstadt von Bergkamen. Sie beschließen dann aber, noch einen kleinen Umweg zu laufen, also nicht direkt nach Kamen zu gehen. Also gehen sie zu McDonald's, kaufen sich da ein Eis, setzen sich an eine Bushaltestelle, essen das Eis und fangen an zu quatschen.
Und was feststeht, ist, dass beide kurz danach in einen kleinen Feldweg einbiegen, der von der nächsten Straße aus gar nicht einsehbar ist. Dort breitet Wladimir eine Decke aus. Beide setzen sich hin, drehen einen Joint und rauchen. Wenn man sich jetzt fragt, warum hat der eine Decke ganz zufällig dabei, das ist halt, weil, Nora hat das ja gerade schon erzählt, er öfter im Keller schläft zum Beispiel und deswegen die Decke immer im Auto hat. Das ist also das, was Fakt ist, was wir wissen. Jetzt kommt die Stelle, wo die beiden Geschichten unterschiedlich werden, also die von Chantal und die von Wladimir.
Genau. Und wir fangen an mit der Version, die Chantal später ausgesagt hat. Sie sagt nämlich, in diesem Moment, da hat er mich geschubst, auf den Rücken gedreht und sich dann auf meine Beine gesetzt. Wladimir, der soll plötzlich total anders gewesen sein und er sagt ihr, wenn du nicht machst, was ich dir sage, dann passiert was ganz Schlimmes. Chantal erzählt dann, dass er sie ausgezogen und auf der Decke vergewaltigt hat. Sie erzählt später, dass er ja auch noch gesagt haben soll, ich mache jetzt mit dir, was ich will. Die ganze Zeit über soll er so eine Rasierklinge in der Hand gehalten haben. Mal sagt er angeblich, dass er sich damit selbst verletzen will. Dann soll er die Klinge sogar in seinen Mund gesteckt haben, um ihr zu zeigen, ich könnte mir jetzt ganz leicht die Zunge abschneiden.
Ja, was davon jetzt wahr ist und was nicht, das wissen wir natürlich nicht. Das ist halt das, was Chantal erzählt. Was hat denn Wladimir erzählt?
Ja, Wladimir schildert den Vorfall ab dem Feldweg, sag ich mal, ganz anders. Er sagt vor Gericht später, Chantal hat an diesem Abend schon die ganze Zeit über unfassbar viel geredet. Die hatte einen unfassbaren Mitteilungsdrang. Vor allem hat sie über die Beziehung zu ihrem Freund gesprochen. Und in dieser Beziehung, hat sie mir gesagt, war sie nicht glücklich. Er sagt auch, dass Chantal schon an der Bushaltestelle von sich aus angefangen hat, ihn auf den Mund zu küssen. Und dann, sagt er, haben wir beide beschlossen, das jetzt mit der Decke auf dem Feldweg zu machen, um eben diesen Joint rauchen zu können, ohne dass wir dabei beobachtet werden. Beide sollen sich also hingesetzt haben, den Joint geraucht haben und dann, sagt er, haben wir gekuschelt. Und dann haben wir uns wieder geküsst und ich habe angefangen zu fummeln und irgendwann hatten wir dann Sex. Aber sie hat zu keiner Zeit, wirklich zu keiner Zeit erkennen lassen, dass sie das nicht will.
Ja, und wir haben schon gesagt, das Dortmunder Landgericht hat in dem Prozess nicht aufklären können, was damals wirklich passiert ist. Chantal hat Wladimir am Tag nach dem Vorfall dann bei der Polizei angezeigt und ist da natürlich ausführlich vernommen worden. Vor Gericht hat sie den Vorfall auf dem Feldweg aber in Teilen ganz anders geschildert.
Ja, in diesen beiden Versionen, die wir dann jetzt gehört hatten, einmal die polizeiliche Vernehmung und einmal die Befragung vor Gericht, da ist zum Beispiel die Position der Rasierklinge völlig unklar. Mal hatte Wladimir die Rasierklinge schon in der Hand, als er ihr angeblich gedroht hat, jetzt passiert was ganz Schlimmes, wenn du nicht machst, was ich möchte. Dann hat er sie erst nach dem Geschehen aus der Tasche rausgeholt, um dann eben hinterher so zu tun, als wäre er völlig deprimiert und würde sich jetzt selbst verletzen wollen. In der einen Vernehmung heißt es, dass er Chantal immer wieder auf den Hals geküsst hat. Vor Gericht sagt sie aber, nein, das war immer nur der Mund und nie der Hals.
Wie haben die Richter das denn dann am Ende bewertet? Also warum haben sie gesagt, ja, die Aussage ist unglaubwürdig? Waren das jetzt nur diese Widersprüche?
Naja, da sind zum einen diese Widersprüche, an denen man auch schon schwerlich dran vorbeikommt. Aber richtig schlecht sah es für Chantal dann aus, als Wladimirs Verteidiger Marco Ostmeier während der laufenden Gerichtsverhandlung plötzlich eine Nachricht von einer jungen Frau aus Bergkamen bekommen hat. Und diese Nachricht lautete ungefähr so, ich kann gerne als Zeugin nach Dortmund kommen und da meine Aussage machen und ich kann auch gerne noch zwei weitere Freundinnen mitbringen, denn wir haben nämlich etwas ganz Interessantes zu erzählen. Und das Gericht lädt natürlich diese drei Zeuginnen und alle drei sagen aus, wir haben Chantal an Silvester, also 4 Monate nach diesem Vorfall und noch vor Beginn der Hauptverhandlung, wir haben sie an Silvester bei einer Party in einer Kneipe getroffen und wir haben sie auf diese Sache angesprochen, weil das ja in Bergkamen rumging, dieses Thema. Und wir haben sie gefragt, wie war das denn, du bist wirklich vergewaltigt worden? Und da soll Chantal so rumgedruckst haben und gesagt haben, naja, eine Vergewaltigung war das nicht gerade, aber ist ja jetzt auch egal. Und dann soll sie sich ganz schnell wieder umgedreht und zurück in die Kneipe gegangen sein.
Oh, das ist natürlich richtig hart, wenn das dann drei Freundinnen gegen dich vor Gericht aussagen. Wie hat Chantal denn dann darauf reagiert?
Naja, logischerweise musste das Gericht Chantal dann nach diesen Zeugenaussagen noch einmal als Zeugin vorladen und auch befragen und mit diesen Vorfällen dann konfrontieren. Und da, das weiß ich noch, da ist Chantal doch wirklich sehr, sehr kleinlaut geworden und sehr, sehr zappelig. Sie hat zwar behauptet, die drei lügen. Das sind Freundinnen von Wladimir und die wollen ihn jetzt hier entlasten und mir was anheften, was gar nicht stimmt. Die Körpersprache von dieser Zeugin, von der Chantal, die war aber schon in diesem Moment überhaupt nicht zu übersehen. Beide Beine haben ganz heftig gezittert bei der Aussage. Sie konnte den Blick von Richtern und auch von dem Rechtsanwalt Marco Ostmeier überhaupt nicht standhalten. Und eigentlich war nach dieser Aussage spätestens allen klar, in diesem Fall kann Wladimir nicht verurteilt werden.
Aber trotzdem bleibt da ja ein komischer Beigeschmack zurück, wenn einer Frau vor Gericht nicht geglaubt wird, dass sie vergewaltigt wurde. Also ja, sie hat gezittert und so weiter. Das könnten aber ja auch Anzeichen sein, dass sie halt einfach total in die Enge getrieben wird, weil ihr nicht geglaubt wird. Also ich weiß, es ist ganz, ganz schwierig einzuschätzen, aber wie glaubwürdig fandest du sie denn, Martin? Weil du hast sie ja erlebt vor Gericht.
Also das ist jetzt wirklich an dieser Stelle sehr, sehr schwer für mich, hier eine Einschätzung abzugeben. Und erst recht möchte ich hier aus der Perspektive eines Mannes jetzt mich überhaupt nicht hinstellen und sagen, ja, ist doch ganz klar, wer so widersprüchlich aussagt, der muss damit rechnen, dass der angebliche Täter dann am Ende freigesprochen wird. Es ist einfach nicht klar, was hier wirklich eine Rolle gespielt hat, wie viel er von ihrem Ich will nicht mitgekriegt hat, wie viel er davon mitkriegen konnte. Es ist auch nicht klar, welche Rolle zum Beispiel ihr Freund bei dieser ganzen Geschichte gespielt hat. Ich kann mich an Fälle erinnern, wo eine junge Frau mit einem anderen Mann die Nacht verbracht hat, obwohl sie noch in einer Beziehung war und am nächsten Tag dann Anzeige wegen Vergewaltigung erstattet hat, weil sie Angst hatte, ihrem Freund die Wahrheit sagen zu müssen. Nochmal, ich möchte aber auf keinen Fall das jetzt hier behaupten und sagen, das war Chantals Motivation und deswegen hat sie gelogen, als sie die Anzeige erstattet hat. Es ist schwer, hier eine Aussage zu treffen, ob sie glaubwürdig war oder nicht. Die Richter, die mussten aber ja auch nicht sicher sein, dass Chantal lügt, sondern sie mussten nur unsicher sein, dass Wladimir was damit zu tun hat, dass er sie vergewaltigt hat. Es reichen ja Zweifel an seiner Schuld und die hatten die Richter hier.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass es für die Richter echt trotzdem ein komisches Gefühl war, am Ende ihn in dieser Sache freizusprechen. Ja, weil es so schwierig ist, das zu bewerten.
Und er hatte ja nun mal auch eine Vorgeschichte.
Eben, es passte irgendwie alles ins Bild. Und wie gesagt, du hast ja am Anfang gesagt, man kann auch nicht ausschließen, dass sie einfach gezittert hat, weil sie voll nervös war, Angst gekriegt hat. Vielleicht hat sie sich auch irgendwann selbst eingeredet, ach, das war doch gar nicht so schlimm. Und 4 Monate später war das irgendwie ihr Rat, damit umzugehen.
Ja, gerade
finde ich sehr schwer zu bewerten.
Ja, gerade wenn sie da auf einer Silvesterparty von irgendwelchen Freundinnen gefragt wird. Aber dieser Vorfall mit Chantal hat ja dann 2019, einen Tag später, also am Tag, als sie zur Polizei gegangen ist, die Öffentlichkeitsfahndung ausgelöst. Und das haben wir ja schon erzählt, da hatten Hubschrauber und auch Hunde haben nach Wladimir gesucht. Und in der Zeit bis zu Wladimirs Festnahme am 14. August, da meldet sich dann noch eine weitere junge Frau bei der Polizei.
Genauer gesagt handelt es sich auch hier um eine Jugendliche. Sie ist gerade erst 16 Jahre alt und wir wollen sie in dieser Folge mal Romina nennen. Romina, die sagt bei der Polizei, ich habe im Internet von der Fahndung nach diesem Wladimir gelesen, der hat mich auch vergewaltigt. Und zwar am 9. August, also 2 Tage vor dem Vorfall mit Chantal in Cham.
Und wenn wir jetzt hören, was Romina erzählt, dann fällt sofort auf, das ist im Grunde genau das Gleiche wie bei Chantal.
Ja, Romina sagt, ich war am 8. August spätabends mit 2 Freunden in Carmen in einem Park. Wir haben da gechillt. Irgendwann haben wir diesen Wladimir gesehen. Der saß da auf einer Bank. Ich kannte den eigentlich nicht, wusste natürlich im ersten Moment auch nicht, dass der Wladimir heißt. Der hat sich aber mir so vorgestellt und er hat mir auch sein Instagram-Profil gezeigt. Deswegen kann ich jetzt sagen, das ist der, nachdem ihr aktuell noch fahndet. Wladimir hatte Gras in der Tasche. Das hat er mit uns geteilt. Dann ist aber später abgehauen und abends wollte dann ich natürlich auch nach Hause. Und in diesem Park, sagt sie, ist es dann zu einer total unangenehmen Begegnung mit einem anderen Mann gekommen, einem unbekannten Mann. Romina sagt, der war schon ziemlich besoffen und der hat mir Geld dafür geboten, wenn ich ihm einen blase. Das habe ich aber natürlich nicht gemacht. Ich bin dann weggelaufen und dabei ist sie sozusagen wieder Wladimir, geradewegs in die Arme gelaufen.
In dem Moment hat sie wahrscheinlich keine Angst gehabt, sondern war eher erleichtert, dass sie ihn wieder getroffen hat. Die beiden, die kannten sich ja jetzt schon vom gemeinsamen Kiffen ein paar Stunden vorher. Wladimir, der hat gesagt, boah, scheiß Typ, bleib bei mir, dann passiert dir nichts. Und dann geht er mit ihr tatsächlich auch zu McDonald's. Diesmal gibt es kein Eis, sondern Burger. Beide setzen sich auf eine Bank und essen und einen der Burger, den steckt Romina sich noch in die Tasche für später.
Ja, und dann laufen sie weiter und sie kommen zum Koppelteich nach Kam. Da setzen sie sich wieder hin und plötzlich steht Wladimir auf, geht von hinten um Romina rum und sie denkt, ach, der will vielleicht an den Burger in meiner Tasche. Aber Wladimir packt sie, hebt sie über seine Schultern und trägt sie in ein Gebüsch neben dem Teich. Ja, und da legt er Romina auf den Boden. Sie hat dann auch wieder eindeutig gesagt, hör auf, ich will das nicht. Aber das hat Wladimir überhaupt nicht interessiert. Und bevor noch mehr passiert, da soll sogar noch ein Mann an diesem Gebüsch vorbeigelaufen sein. Wladimir hält Romina aber den Mund zu und sagt, ein Mucks und ich schlitze dir die Kehle auf.
Der fremde Mann merkt nichts davon, dass da zwei Menschen in diesem Gebüsch liegen. Der läuft weiter und als der Mann weg ist, zieht Wladimir Romina aus. Er sagt, jetzt habe ich dich da, wo ich dich haben wollte. Und dann vergewaltigt er sie mehrmals, natürlich ohne Kondom und so, dass Romina erhebliche Schmerzen hat. Und als sie wimmert und sagt, das tut weh, soll Wladimir ihr nur geantwortet haben, gut so. Das Ganze dauert mehrere Minuten und danach ziehen sich beide einfach wieder an. Romina macht sich auf den Heimweg, die ist natürlich völlig durcheinander. Wladimir rennt ihr noch hinterher, holt sie ein und sagt ihr, erzähl bloß keinem was davon und dann ist auch er weg.
Romina kommt am frühen Morgen zu Hause an, ihre Eltern, die will sie nicht wecken, aber sie schreibt einer Bekannten auf Instagram. Sie erzählt, was passiert ist, die Bekannte, die bietet ihr dann an, boah, soll ich vorbeikommen? Doch die beiden, die treffen sich dann nicht direkt, sondern erst zwei Tage später. Und da zeigt die Freundin ihr dann die ganzen Beiträge im Internet über die Fahndung nach Wladimir.
Ja, Wladimir wird, wir haben es gerade schon erzählt, dann in Senden festgenommen. Und jetzt, wo wir wissen, dass er schon in diesem Kursprogramm war, also schon vorher als rückfallgefährdet galt, verstehen wir auch, was er ganz am Anfang gemeint hat mit dem Satz, ich werde es im Knast ganz schön schwer haben. Martin, du hast Wladimir später vor Gericht erlebt. Wie hat er sich da verhalten?
Ja, ziemlich merkwürdig auf jeden Fall. Der wirkte immer ganz freundlich, super höflich. Ich kann mich an eine Sache erinnern, weil die wirklich so außergewöhnlich ist, dass die nie vorher und auch danach nie wieder vorgekommen ist. Das war am Tag vor der Urteilsverkündung. Da hat der Verteidiger, Marco Ostmeier, den ich gut kenne, mich angesprochen und gesagt, du sag mal, mein Mandant, der möchte, dass du von ihm ein neues Foto machst. Der hätte sein altes Foto jetzt zu häufig in der Zeitung gesehen und er möchte mal ein neues gemacht bekommen. Das ist natürlich völlig außergewöhnlich. Und da habe ich gesagt, Marco, aber macht doch überhaupt keinen Sinn, weil das Gesicht ist sowieso verpixelt. Ich zeig den doch nicht klar. Und da hat er gesagt, ja, das ist meinem Mandanten aber egal. Der möchte trotzdem, dass er da, der fühlt sich da auf diesem Foto nicht richtig gut getroffen, so von seiner ganzen, wie er da so steht. Und ja, dann habe ich halt tatsächlich ein neues Bild gemacht. Und da hat er sich dann mehrmals einmal die linke Schulter nach vorne, einmal die rechte nach vorne oder so, also so richtig posiert. Und das ist natürlich völlig außergewöhnlich und das passt zu diesem echt merkwürdigen Typen.
Das ist ja wirklich so weird, dass er sich da hinstellt und dann noch für dich postet quasi. Aber was hat er denn zu den Straftaten dann gesagt? Weil darum ging es ja dann eigentlich.
Die Taten hat er abgestritten. Er hat letztendlich in beiden Fällen behauptet, keine dieser Frauen, also weder Chantal noch Romina, hat mir deutlich gemacht, dass sie das nicht wollte. Das war einvernehmlich und ich habe beiden auf keinen Fall sexuelle Gewalt angetan. Ich habe sie nicht vergewaltigt.
Sein Verteidiger Marco Ostmeier, der hat sogar alles versucht, um die Glaubwürdigkeit von Romina zu erschüttern. Aber ein psychologisches Gutachten, was ihr da irgendwie die Glaubwürdigkeit genommen hätte, das wollte das Gericht dann aber nicht einholen.
Nein, das Gericht hat gesagt, wir haben selbst so viel Erfahrung mit solchen Fällen, dass wir selbst entscheiden können, ob diese Aussage für uns glaubhaft ist oder nicht. Und sie haben das letztendlich daran festgemacht, dass diese Aussage für sie glaubhaft war, dass Romina einfach zu viele Details geschildert hat.
Das heißt, ausgedachte Geschichten sind kürzer und knapper?
Ja, im Grunde heißt das genau das, je mehr Einzelheiten in einer Geschichte stecken, desto glaubhafter ist diese. Denn wenn ich mir eine Geschichte erfinde und da so viele Details reinstecke, dann laufe ich natürlich viel, viel häufiger Gefahr, dass ich später mal ein Detail vergesse oder anders schilder. Und deswegen sind Lügengeschichten in der Regel kürzer. Wenn aber diese vielen Details dann eben doch auch in allen Vernehmungen konstant geschildert werden, der Passant, der vorbeigekommen ist, der Spruch mit der aufgeschlitzten Kehle, das Gut, als sie vor Schmerzen gewimmert hat und so weiter, dann spricht das alles dafür, dass es genau so gewesen ist.
Wir haben ja vorhin schon mal eine Psychologin zitiert, die mit ihm gesprochen hat. Wurde er denn wirklich dann auch vor Gericht im Gutachten psychologisch untersucht und was kam dabei rum?
Das Gericht hat ein Gutachten eingeholt, aber Wladimir hat mit dieser Psychiaterin nicht gesprochen. Also konnte die sich nur auf das stützen, was sie in den Akten gelesen hat und auf das Verhalten von Wladimir in der Verhandlung. Letztendlich hat sie gesagt, bei Wladimir liegt ganz sicher eine bipolare Persönlichkeitsstörung vor. Aber diese Störung, die ist bei weitem nicht so ausgeprägt, als dass wir hier über eine verminderte Schuldfähigkeit sprechen müssten.
Ja, also damit war klar, dass Wladimir nicht in eine Klinik, sondern in ein normales Gefängnis kommen wird. Nur eine Frage war an dieser Stelle noch offen, nämlich, ist dieser Wiederholungstäter nicht vielleicht auch ein Fall für die Sicherungsverwahrung?
Vor genau dieser Frage, da standen wir ja schon mal in unserer Folge Wiederholungstäter. Auch diese Vergewaltigung hat übrigens in Bergkamen stattgefunden und zwar fast zur selben Zeit wie Wladimirs Tat. Und auch die beiden Prozesse, die fanden ja fast parallel zueinander statt. Das Ergebnis der Prüfung der Sicherungsverwahrung, ja oder nein, war dann am Ende übrigens auch dasselbe, nämlich nein.
Ja, die Richter haben gesagt, die formalen Voraussetzungen, die liegen eindeutig vor. Wir haben die entsprechende Vorverurteilung, wir haben die hohe Strafe, die erforderlich ist, aber wir stufen Wladimir nicht als Hangtäter ein. In den Augen der Richter waren, wie Sie gesagt haben, noch keine eingeschliffenen Verhaltensmuster zu erkennen. Und vor allem haben sie gesagt, diese Persönlichkeitsstörung, die ist eigentlich so gut heilbar, dass wir noch Hoffnung haben, dass es auch ohne Sicherungsverwahrung mit diesem Menschen gut weitergehen kann.
Da frage ich mich, was eingeschliffene Verhaltensmuster sind, wenn nicht drei Vergewaltigungen.
Nein, ab sechs wahrscheinlich dann erst oder so. Also okay. Irgendwie.
Das ist jetzt ein bisschen sehr zynisch. Wir kommen mal zum Urteil. Und zwar ist Wladimir dann zu 6 Jahren und 10 Monaten Haft verurteilt worden. 5 Jahre sind inzwischen rum, wenn man die Untersuchungshaft mit einrechnet. Und das heißt, irgendwann wird Wladimir wieder freikommen. Er ist jetzt gerade mal 30 Jahre alt. Also wir müssen einfach an der Stelle hoffen, dass er in der Haft nicht nur Zeit verschwendet hat, sondern vielleicht eine Therapie gemacht hat und auf einem guten Weg ist.
Ich bin im Kopf irgendwie nach dem Fall die ganze Zeit immer noch bei Chantal, der nicht geglaubt wurde.
Ja.
Weil das ist so, das fühlte sich jetzt sehr einfach nicht gut an, weil das nicht so ein eindeutiges Ding war, okay, du hast dich voll verhaspelt, wir können ganz klar widerlegen, das, was du erzählt hast, das stimmte nicht, sondern die Richter konnten es halt einfach nicht richtig sagen. Und ich frage mich die ganze Zeit, also im Moment haben wir ja strafrechtlich gesehen, wenn eine Frau muss Nein sagen und erst wenn sie Nein sagt und es dann zum Sex kommt, ist es eine Vergewaltigung. Also, wir haben die Regel, Nein heißt Nein in Deutschland. Aber es gibt ja auch andere Länder, in denen das anders ist.
Ja, tatsächlich schon in einer ganzen Menge Ländern. Also in der EU sind es zum Beispiel 14 Länder. Mit dabei sind Dänemark, Spanien, Irland, Kroatien und noch einige andere. Und da ist es halt so, Ja heißt Ja. Also das heißt, bevor es zum Sex kommt, müssen beide einmal sagen, ich möchte das gerade wirklich und erst dann können sie quasi Sex haben, ohne dass später Anklage wegen Vergewaltigung erhoben werden könnte.
Ja, ich habe mit dieser Nein-heißt-Nein-Regelung auch so meine Probleme, weil das eben genau diese Fälle dann möglich macht, dass es einen sexuellen Kontakt gibt, bei dem die Frau nicht will, aber dieses Nicht-Wollen nicht deutlich machen kann. Nicht deutlich machen will oder eben auch nicht in der Lage ist, körperlich nicht in der Lage ist, das klar zu machen. Und dann macht dieser Mann einfach weiter und es passiert etwas gegen den Willen der Frau und sie hat das aber nicht ausreichend klar gemacht, dass das so ist. Und dann werden so Leute freigesprochen, wie der Wladimir in diesem Fall, obwohl da bin ich relativ sicher, doch was dran ist, dass dieses Mädchen das nicht wollte. Weil wenn ich diese beiden Fälle nebeneinander lege, Chantal und Romina, dann ist das ja ein und derselbe Fall. Und in dem einen Fall macht das Mädchen es aber deutlicher und macht es auch deutlicher und schildert es auch glaubwürdiger, dass das so gewesen ist. Und in dem anderen Fall kriegt es die Zeugin einfach nicht hin, das vor Gericht vernünftig wiederzugeben. Und nur weil sie das nicht hinkriegt, aus welchen Gründen auch immer, wird in dem einen Fall der Mann verurteilt und in dem anderen Fall nicht. Und das passt aus meiner Sicht nicht zusammen. Deswegen bin ich ein klarer Befürworter von dieser Regel. Ja heißt ja, holt euch vorher das Einverständnis ein und dann kann es zur Sache gehen.
dann wäre es vielleicht auch vor Gericht ganz anders abgelaufen. Dann hätte er eben nicht gesagt, nee, ich habe das zu keinem Zeitpunkt gemerkt, dass die das nicht wollen, sondern hätte man ihn fragen können, sag mal, haben die eigentlich ja gesagt? Haben die eigentlich irgendwann mal genickt, das auch gewollt? Und ich finde, dann ist es schon deutlich schwieriger in Wladimirs Rolle, sich das irgendwie herbeizufantasieren, während er, glaube ich, keine Probleme damit hatte, dieses Nein wegzuignorieren, ist es schwieriger, am Ende da wieder ein Ja dran zu dichten.
Auf jeden Fall.
Ist vielleicht kompliziert, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine.
Ich habe dich verstanden. Ich glaube, das trifft es ganz genau. Das trifft es ganz genau, den Kern.
Und es ist ja leider auch wirklich kein Einzelfall. Also es gibt ja ganz, ganz oft solche Situationen, Aussage gegen Aussage, wem wird geglaubt. Und ich persönlich habe immer ein ganz, ganz schlechtes Gefühl, wenn dann der Frau nicht geglaubt wird. Und du als Gerichtsreporter, Martin, du hast sowas ja wirklich, ich will jetzt nicht sagen täglich, aber bestimmt ganz oft vor Gericht.
Ja, und das tut einem in der Seele weh, wenn man das dann erlebt, dass es einfach diese Grauzone überhaupt möglich ist. Weil, wie Nora eben gesagt hat, ein Ja, ein Einverständnis hinzuzuerfinden, das es nicht gegeben hat, das ist dann eine ganz klare Lüge. Aber zu sagen, ich habe das nicht wahrgenommen, dass die nicht wollte, das kannst du ja vielleicht auch als Mann viel leichter mit deinem Gewissen vereinbaren. Deswegen, ich finde das unmöglich, dass diese Fälle überhaupt möglich sind, weil es eben in anderen Ländern, du hast es eben gesagt, in 14 EU-Ländern schon diese klarere andere Regelung gibt. Und es hat ja noch Anfang 2024 im Februar einen EU-weiten Vorstoß gegeben, das in allen Ländern zu vereinheitlichen und alle Länder dazu zu bringen, die Vergewaltigung unter diesen Spruch Ja heißt Ja zu fassen. Und da haben Deutschland und Frankreich das ausgebremst und haben das hinterher aus der Vorlage rausstreichen lassen, weil sie da nicht mitmachen wollten. Offiziell, weil sie rechtliche Probleme gesehen haben, weil irgendwie Vergewaltigung kein EU-Recht ist und weil das irgendwie Ländersache sein muss. Was da wirklich dahinter steckte, keine Ahnung. Ich würde mir aber wünschen, dass das schnellstmöglich geändert wird und angeglichen wird, weil nur dann haben Frauen wirklich eine viel, viel größere Sicherheit vor solchen Momenten, weil das ist entwürdigend, solche Momente auch dann im Gericht zu durchleben und zu erleben, wie du eine Vergewaltigung, aus deiner Sicht eine Vergewaltigung schilderst und die Richter sagen, ja, aber du hast vielleicht nicht deutlich genug deine Ablehnung klar gemacht. Also sorry, daran kannst du doch nicht scheitern.
Und wenn es jetzt wirklich nur an den Formalia gescheitert ist, würde ja eigentlich nichts unseren Bundesjustizminister Marco Buschmann von der FDP davon abhalten, einen entsprechenden Gesetzentwurf in den Bundestag einzubringen. Aber das ist ja auch nicht passiert. Also wirkt irgendwie komisch, diese Ablehnung.
Ja, natürlich. Wenn man jetzt meint, das dürfte nicht auf EU-Ebene entschieden werden, ja, dann mach es doch pack's doch ins deutsche Strafgesetzbuch rein, diese Regelung, und dann haben wir es, dann ist alles gut. Aber macht er ja nicht.
Und ganz ehrlich, es gibt ja dann in dem Fall nicht nur den Frauen mehr Sicherheit, wenn es in Deutschland eine Ja-heißt-Ja-Regelung gäbe, sondern auch den Männern. Weil umgekehrt kann es ja genauso passieren,
Total. Dass
du irgendwie als Mann einen schönen Abend mit einer Frau hast und am nächsten Tag sagt die, ey, ich war zu betrunken, ich war zu was weiß ich was, ich habe mich nicht so gefühlt, ich konnte nicht Nein sagen. Und dann steht der Mann auf einmal vor dem Problem, dass ihm eine Vergewaltigung vorgeworfen wird, die er in dem Moment vielleicht gar nicht so wahrgenommen hat.
Ja, ich bin dankbar, dass du das ansprichst, weil dann muss ich es nicht machen, weil es mir einfach schwer gefallen wäre, als Mann das jetzt hier einzubringen. Aber genau so ist es. Es schafft für beide Seiten eine ganz andere Klarheit und das würde halt solche Fälle, und das ist so ein Paradebeispiel dafür, für Aussage gegen Aussage, das würde solche doofen Fälle einfach vermeiden.
Wir haben vorhin natürlich auch ein bisschen was dazu schon gelesen und das Hauptkontraargument, was ich da gelesen habe, was teilweise auch von einigen Frauen kam, die gesagt haben, nee, wir brauchen das nicht, war, naja, beim Ende steht es ja wieder Aussage gegen Aussage. Aber ich finde, genau unser Fall zeigt, wieso das eben nicht stimmt, weil es das, was wir vorhin gesagt hatten, dass es viel schwieriger ist, sich ein Ja zu erfinden, als über ein Nein hinwegzusehen.
Auf jeden Fall und vielleicht auch gerade, wenn es kein Nein im klassischen Sinne gegeben hat, wie es das ja zum Beispiel bei Chantal oder Romina sowieso gegeben hat, sondern wenn es zum Beispiel nur eine ablehnende Geste ist oder so, statt diesem ganzen schwammigen Reininterpretieren einfach einmal kurz abklären, jo, wir sind beide gerade cool damit, okay, super, let's go.
Jetzt muss man natürlich auch sagen, wir sind kein Politik-Podcast, aber wir sind ein True-Crime-Podcast und manchmal gibt es da eben Überschneidungen. Manchmal haben wir das, dass bei Kriminalfällen offensichtlich wird, okay, hier gibt es vielleicht eine Lücke im Gesetz. Und deswegen ist es so wichtig, dass du diesen Fall mitgebracht hast, Martin, weil ich glaube, er ist wirklich ein Paradebeispiel dafür, wieso zumindest wir drei uns einig sind. Eigentlich müsste es Ja heißt Ja im Gesetzbuch heißen.
Auf jeden Fall.
Danke, dass du die Folge mitgebracht hast, Martin. Und wir hören uns beim nächsten Mal.
Bis dahin. Tschüss.
Ciao.
Ciao.